andere Wahrheit. Zwischen Vernunft und Verschwörung. Ein OVB-Podcast mit Patricia Huber.
Ist unsere Gesellschaft gespalten? Das ist eine Frage, die sich schnell aufdrängt, wenn man in den Kommentarspalten der sozialen Netzwerke unterwegs ist. Da wird gestritten, teilweise auch beleidigt. Sachlichen Diskurs findet man eigentlich selten. Das gilt aber inzwischen auch schon außerhalb von Social Media oft. Da beharrt jeder irgendwie so ein bisschen auf seine Wahrheit und dadurch verbreiten sich dann auch so viele verschiedene vermeintliche Wahrheiten. Genau das wollen wir uns hier bei Die andere Wahrheit zwischen Vernunft und Verschwörung anschauen. Wir wollen das alles ein bisschen einordnen, aber auch einen Diskurs schaffen und verstehen. Verstehen, woher diese vermeintliche Kluft auch kommt, wer sie zu schließen versucht, wer sie aufreißt, wer von ihr profitiert und wer auch drunter leidet. Wir wollen auch einordnen, wo aus diesen Verschwörungsideologien, die da entstehen, eine Gefahr für unsere Demokratie werden kann und wie die Akteure miteinander vernetzt sind. Wir starten jetzt diese Podcast-Reihe mit einer Veranstaltung, die am 6. Dezember in Bad Aibling stattfindet. Die nennt sich Glücksbringer-Kongress. Und um das ein bisschen einzuordnen, habe ich mir Florian Rieder von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus eingeladen. Herr Rieder, herzlich willkommen.
Hallo, danke für die Einladung.
Mal kurz vorstellen.
Ja, mein Name ist Florian Rieder. Ich bin von der mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus in Bayern. Und wir sind eine Institution, die hat, würde ich sagen, drei Schwerpunktthemen. Das eine ist die Beratung, wenn es rechte Vorfälle gibt und deswegen mobil, dann kommen wir vor Ort und versuchen gemeinsam mit den Beratungsnehmenden nach Lösungen zu suchen, was man in dem Fall machen könnte. Ein anderes Standbein mache ich heute Abend, da referiere ich dann, also ich halte Vorträge, Workshops und ähnliches. Und nicht zuletzt als dritten Standbein finden wir die Zivilgesellschaft sehr wichtig und deswegen ist es uns ein großes Anliegen, die demokratische Zivilgesellschaft zu unterstützen und bestmöglich zu supporten.
Herr Rieder, Sie haben sich nun auch schon mit dem Glücksbringer-Kongress beschäftigt. Organisiert wird dieser von Thomas Iglinski. Der ist in der Region kein Unbekannter und hat einst das deutsche Fußballinternat in Bad Aibling gegründet. Dort hat er schon damals bereits mit verschiedenen ausgewählten Schülern Mentalitätscoachings abgehalten, was ja in der Sportszene durchaus nicht unüblich ist. Im November 2019 wurde er überraschend als Geschäftsführer abberufen und tauchte dann eine Zeit lang unter. Inzwischen tritt er als Mentalitäts- und Persönlichkeitstrainer auf. Sein Versprechen ist ein glückliches und erfolgreicheres Leben. Herr Rieder, wie ist Ihnen denn der Herr Iglinski bisher begegnet?
Ja, vielleicht kennen Sie als Lokaljournalistin den besser als ich. Also ich kenne seine Fußballvergangenheit nicht. Ich beschäftige mich ja mit der extremen Rechten und da ist wahrscheinlich das Bekannteste von ihm einfach, dass er Moderator von Auf 1, also einen rechtsextremen Internetsender ist. Er spricht aber auch immer wieder auf Demonstrationen. Also Anfang Oktober hat er in Brien gesprochen und Ende Oktober habe ich in München auf einer ähnlichen Veranstaltung gesprochen. Also er ist nicht der neutrale Journalist, sondern er ist durchaus auch Aktivist in einer verschwörungsideologischen, rechtsoffenen Szene und unter anderem durch seine Tätigkeit bei Auf 1 auch sehr gut vernetzt. Und neben diesen Standbeinen ist ja seine eigene Karriere, sein Unternehmen, wo sich unter anderem dadurch zeigt, durch den Glücksbringer-Kongress, wo sich verschiedene Akteure aus dem rechtsesoterischen, verschwörungsideologischen Milieu am Wochenende in Bad Aibling treffen und ihren Kongress abhalten.
Welche Inhalte verbreitet der auf solchen Demonstrationen?
Ich würde sagen, er geht sehr geschickt vor, sodass er nichts strafrechtlich Relevantes von sich gibt, aber er hat ein breites Potpourri an rechten Inhalten, die das, ja, sein Publikum auch hören will und auch erwartet von ihm. Und er hat durchaus immer wieder so Redebeiträge, wo er zur Aktion motiviert oder aufruft und nicht nur auf einer theoretischen Ebene verbleibt.
Aber zu was fordert er die Leute dann auf? Gibt es da Beispiele?
Ich müsste mir jetzt noch mal reden genau anhören, aber indirekt auf jeden Fall zum Widerstand. Mhm. Also er wird nicht wörtlich zur Gewalt aufrufen, sondern betont immer eine Gewaltfreiheit, aber durchaus hat er immer die Rolle der Opposition und in den Widerstand gehen und aktiv werden. Er spricht dann auch von Verbrechern in Berlin und bedient die verschiedenen Narrative aus der Szene.
Jetzt, wenn man hört Glücksbringer-Kongress, klingt es ja eigentlich sehr nett und harmlos. Er verkauft sich ja selber so als Mentalitätscoach und wenn man da hingeht, wird man glücklich und zufrieden. Wie viel ist davon jetzt wirklich wahr an diesem Versprechen?
Ich glaube, dass das eine Taktik ist, sich harmlos zu geben und auch gleichzeitig professionell zu geben. Und diesen Einschein verwirklicht ja dieser Kongress. Es ist ein seriöses Haus, in dem er sich eingemietet hat. Er hat ein professionelles Auftreten. Wahrscheinlich werden 80% der Referentinnen im Anzug auftreten, zum Teil mit Doktorentitel. Also das ist was, wo man sich nach außen seriös gibt. Und wenn man dann in die Inhalte reinschaut, dann wird's problematisch, was da vermittelt wird. Und ich würde nicht sagen, dass man da ein großes Glücksversprechen umsetzen kann. Das ist ja oftmals, was in diesem verschwörungsideologischen Milieu ist, so Glücksversprechen, Heilsversprechen, sehr oft dadurch, indem man vorher Panik geschürt hat und auch einen Angstmoment erzeugt hat und das unter anderem auch ein guter Wirtschaftsfaktor ist.
Wirtschaftsfaktor ist ein gutes Stichwort. Ist es auch einfach nur das Prinzip, dass man aus Angst und Sorgen sich ja selber bereichert und daran verdient? Oder steckt da schon auch noch mehr dahinter, dass man mehr Leute für gewisse Bewegungen gewinnen will? Oder ist es einfach das reine wirtschaftliche Denken?
Ich glaube, dass da unterschiedliche Akteure eine unterschiedliche Motivation haben. Und ich kenne den Herrn Eklinski jetzt zu wenig, dass ich seine persönliche Motivation sehe. Und ich würde sagen, dass Teile der Szene auf jeden Fall auch das wirklich glauben, was sie sagen und nicht nur das Geld im Kopf haben. Aber es gibt durchaus sowas wie Milieumanager oder Verschwörungsunternehmer, die da auch großes Geld damit verdienen. Und das sieht man ja auch bei diesen Eintrittspreisen zu diesem Kongress. Da kann man ja Tickets bis zu 888 Euro für 3 Tage zahlen. Also da sind durchaus große finanzielle Umsätze, die da getätigt werden.
Das Geschäft ist ja auch bei Auf 1 ein Thema, wie ich entdeckt habe. Also wenn man sich da mal so ein bisschen durch diese, eigentlich ja, es ist eine österreichische Videoplattform, oder?
Das ist richtig. Auf 1 ist ein Sender, der in der Corona-Zeit entstanden ist. Also ein Sender, der im Internet sendet und auch da immer kontinuierlich seine rechten Verschwörungsideologien verbreitet. Und es ist ja ein Sender, der schon länger vom österreichischen Verfassungsschutz beobachtet wird. Seit September diesen Jahres ist er ja auch im bundesdeutschen Verfassungsschutzbericht aufgeführt. Und in dem Verfassungsschutzbericht heißt es, Auf 1 verbreitet Minderheiten, islam- und muslimfeindliche Inhalte, bedient sich rassistischer Stereotypen und bezieht sich regelmäßig auf antisemitisch konnotierte Verschwörungstheorien. Augenfällig ist die enge Kooperation mit anderen Akteuren der neuen Rechten. Und das, würde ich sagen, ist eine durchaus zutreffende Analyse. Und wenn man sich anschaut, wer denn diesen Sender macht, das ist ja ein Rechtsextremist aus Österreich, der schon in den 2000er Jahren im neonazistischen Bund Freier Jugend aufgefallen ist und zum Beispiel auch im Herbst letzten Jahres ist ein Aktivist der identitären Bewegung dazugestoßen. Und es ist, Sie haben Geschäftsmodell angesprochen, die FPÖ schaltet da Anzeigen und auch die deutsche AfD schaltet da ihre Anzeigen. Oder seit Herbst 22 haben wir auch ein Deutschlandbüro in Berlin. Und Müller-Mertens, der Deutschland-Korrespondent, war vorher beim Compact-Magazin also jenes Magazin, wo gerade das Verbotsverfahren war, was gescheitert ist. Und ja, ich würde sagen, da sind ganz viele problematische Inhalte drin. Ein biologistischer Rassismus, antisemitische Verschwörungsideologien. Und die werden gut getarnt als Fernsehformat, verkauft und wiedergegeben. Und es ist nicht nur so, dass die da objektiven Journalismus betreiben, sondern sie laden sich das entsprechende Klientel ein, das dann die rechtsextremen Äußerungen sagt, und die werden in keinster Weise in einem Kontext gesehen oder auch keine andere Meinung zugelassen. Und ja, ich glaube, da gibt es halt ganz viele rechte Ideologien, und auch dahingehend, dass es schon fast zum Aktivismus wird. Wenn man in München sich Demonstrationen der Szene beobachtet, dann ist regelmäßig da ein Auto von Auf 1. Auch wenn man sich die Plakate anschaut, die Inhalte, die Flyer, ja, rechtes verschwörungsideologische Inhalte, die da verbreitet werden.
Ich habe mich ja dann da auch mal ein bisschen durchgestöbert, wenn man das so nennen kann, und habe den Shop entdeckt, in dem es auch den Reiter Krisenvorsorge gibt. Das fand ich ganz interessant. Da gibt es viele Produkte aus der Feldküche zum Beispiel, aber ja auch einen Sicherheitsregenschirm mit Metallspitze, was ich sehr absurd fand, für knapp 110 Euro. Da heißt es dann in der Beschreibung: Heutzutage kann man leider überall und zu jeder Zeit Opfer eines Angriffs werden, manchmal mit fatalen Folgen, da die Täter leider immer rücksichtsloser werden. Da wird ja auch wieder so ein Narrativ gestreut: Man kann nicht mehr auf die Straße gehen, ohne angegriffen zu werden. Es gibt bestimmt Angriffe auf der Straße, ohne Zweifel, aber da wird ja auch wieder einfach aus Angst ein Geschäftsmodell gemacht, oder?
Ja, ja, nicht nur in dem Fall. Die verkaufen ja viel so Prepper-Zeug, also ein Survival-Rucksack und ähnliches, auch für hohes Geld. Und ich würde sagen, es gibt da ganz vielfältige Wirtschaftsmodelle in dieser verschwörungsideologischen Szene. Und diese Form von Verkauf von Merchandise-Artikeln ist eine der Einnahmequellen, die wir gerade auch aus dem US-amerikanischen verschwörungsideologischen Milieu kennen, wo Leute da richtig Millionäre dadurch geworden sind, dass sie ursprünglich Radiomoderatoren waren und unter anderem mit ihrem Merch sehr reich geworden sind. Und das ist eine der Einnahmequellen. Ich glaube, es gibt da noch einige weitere, aber das ist ja auch bei Auf 1 sehr undurchsichtig, wie die Finanzströme da laufen und unter anderem auch die Anzeigen, die zum Teil von der AfD kommen, werden da durchaus einen Teil mit ausmachen.
Es gibt ja auch immer wieder Interviews mit AfD-Politikern, wenn ich das richtig gesehen habe. Also die scheuen sich da ja auch nicht offen aufzutreten auf dieser Plattform.
Ja, nicht nur AfD-Politiker, die verschiedenen Spektren der extremen Rechten sind da zu Gast. Da ist auch Martin Sellner, der ja aus dem Potsdam-Treffen bekannt ist, also ein rechtsextremer Identitärer. Auch der findet da seinen Platz. Und das ist, die verschiedenen Spektren der extremen Rechten geben sich da die Klinke in die Hand und sind zu Gast in dem Sender.
Moderatoren wie beispielsweise Iglinski sollte aber also eigentlich ja bewusst sein, auf welchen Plattformen sie sich befinden.
Zum einen ist es klar, auf welcher Plattform dass man sich befindet, auch welche Gäste, die man sich einlädt. Da bewegt er sich ja in dem Milieu. Und auch seine eigenen Inhalte sind ja nicht die eines neutralen Journalisten, der das Thema ergründen würde, sondern es ist ja eine Positionierung. Ich würde sagen, im Regelfall ein rechter Kommentar, der das unterstützt, was die Interviewten sagen, und nicht eine journalistische Arbeit.
Gibt es da bestimmte Themen, die immer wieder aufploppen, wo man sagen kann, das ist was, was regelmäßig bei Auf 1 stattfindet, Narrative, die immer wieder erzählt werden?
Ich glaube, dass da viele Narrative immer wieder auftauchen. Also das eine ist, wie gesagt, so ein biologistischer Rassismus, der da immer wieder vorkommt. Und die verschiedensten Verschwörungserzählungen, die da verbreitet werden, sind da oftmals auch, ja, antisemitisch konnotiert, die dabei sind, dann auch gleichzeitig so eine freundliche Stimmung gegen, ja, hyperautoritären Regimen. Und es muss nicht nur Russland sein, auch der Iran mit seinem Antisemitismus ist da weit verbreitet. Und dann würde ich auch sagen, ist ja fast schon eine wüste Hetze gegen eine LGBTIQ-Plus-Community. Und das dann auch sehr oft in verschwörungsideologischer Form noch verpackt, dahingehend, dass die weiße Rasse aussterben wird und Ähnliches.
Um jetzt nochmal zurückzukommen auf den Glücksbringer-Kongress. Glauben Sie, da kommen auch nur Leute, die sich in dieser Szene befinden, oder kommen auch Menschen, die sich einfach von diesem Glücksversprechen angesprochen fühlen und sich daraus viel erhoffen und dann aber vielleicht in eine ganz andere Richtung gelenkt werden?
Ich glaube, dass es eine Mischszene ist. In der Tat wurde in der rechten Szene das viel beworben. Also auch auf die Demonstrationen, wo ich vorher angesprochen habe, waren regelmäßig Flyer von dieser Veranstaltung. Und er agiert auch geschickt, wenn er spricht. Wenn ich mir den Vorfall in Prien anschaue, wo er gesprochen hat, da verschenkt er dann erst eines seiner Bücher und bewirbt es somit indirekt. Und seine Rede endet damit, dass er auf den Glücksbringer-Kongress hinweist und den bewirbt. Also er ist durchaus ein Marketing-Genie, um seine Produkte zu verkaufen oder auch medienwirksam einzusetzen. Und mir ist nicht viel Werbung außerhalb der rechten Szene untergekommen. Nichtsdestotrotz will ich nicht sagen, dass jede Person, die auf den Glücksbringer-Kongress ist, der rechten Szene zuzuordnen ist. Gerade dadurch, dass dieser Glücksbringer-Kongress so agiert, dass rechte Inhalte auf den ersten Blick nicht zu sehen sind. Auch wenn man sich den Trailer oder Ähnliches anschaut, das sind keine rechten Narrative, die verbreitet werden. Das ist auf den ersten Blick nicht ersichtlich, sondern man muss wissen, was das für Akteure sind und was einen da erwarten könnte.
Ja, wenn man sich den Trailer anschaut, dann hat es mehr so ein kleines Festival-Feeling irgendwie vermittelt. Es kommt ja auch ein Whitney Houston-Revival und es wird ja auch alles irgendwie als große Party verkauft und bereichernd. Aber ja, wenn man sich die Gästeliste mal anschaut und sich ein bisschen mit den Akteuren auseinandersetzt, dann fällt einem schnell auf, dass da vielleicht doch ein paar Vernetzungen da sind, die man so auf den ersten Blick nicht sehen würde.
Genau, ich glaube auch, dass es ein sehr gut vernetzte Person der rechten Szene ist, unter anderem durch seine Tätigkeit. Bei Auf 1 hat er entsprechende Kontakte und er hat ja auch auf internationalen rechten Kongressen, zum Beispiel in Prag, gesprochen, wo auch Martin Sellner und Ähnliches da war. Also er ist da, denke ich, gut vernetzt und hat auch so die Zugänge zu diesen Personen.
Was mir beim Durchsehen der Gästeliste auch aufgefallen ist, es geht viel um das Thema Gesundheit. Unter anderem wird Dr. Michael Spitzbart auftreten. Für ihn ist das Ganze eine Art Heimspiel. Er war lange Zeit Wahleiblinger und betreibt nun eine Praxis in Österreich. Sein Fokus, der lag auch schon vor 15 Jahren auf präventiver Medizin. Und er wurde hauptsächlich bekannt durch seine Kritik an den Corona-Maßnahmen und durch seine Kritik an der Impfung auf Social Media. Schlagzeilen machte er aber auch, als er online behauptete, die HPV-Impfung würde unfruchtbar machen. Daraufhin hat die Oberösterreichische Ärztekammer ein Disziplinarverfahren gegen ihn eingeleitet. Inzwischen verkauft er eine Masterclass. Dort kann man einzelne Module kaufen, wie jetzt zum Beispiel Schutz vor Krebs oder gesundes Gehirn. Die kosten rund 200 Euro. Man kann aber auch das gesamte Paket für gut 1.700 Euro kaufen.
Richtig. Und dann kann er noch mit seinen Titeln als Doktor arbeiten. Ärzte, die ja in unserer Gesellschaft ein hohes Vertrauen genießen und zu Recht im Großteil der Fälle. Und auch da muss man schauen, dass er keine Berührungsängste mit einer extremen Rechten hat. Auch er tritt bei Kompakt TV auch auf. Auch er hat in Prag auf den AWEF-Gipfel, den ich vorher erwähnt habe, gesprochen. Also er hat keinerlei Berührungsängste mit diesem rechten Milieu. Und ich kann mir durchaus vorstellen, dass er auch ein geschäftstüchtiger Mensch ist.
Ein weiterer Speaker ist Lothar Hirneise. Er tritt auch ein bisschen wie ein Mediziner auf, nennt sich selbst Krebsforscher und spricht sich ganz klar gegen die schulmedizinischen Krebstherapien aus. Auch hier gilt wieder, jeder darf und soll bitte selbst entscheiden, wie er mit einer Erkrankung umgeht und wie er sich behandeln lässt. Bei Hirneise sieht die Behandlung folgendermaßen aus. Er betreibt ein sogenanntes 3E-Gesundheitszentrum. Die 3E stehen dabei für Ernährung, Entgiftung und Energiearbeit. Und er richtet sich ganz gezielt eben an Krebspatienten. Er spricht auch auf seiner Website nicht von Heilung, sondern eben davon, den Krebs zu überstehen. Und auch seine Angebote sind nicht günstig, muss man sagen. In einem Facebook-Video von 2019 war von 12.000 Euro für 4 Wochen Aufenthalt in seinem Gesundheitszentrum die Rede. Auf der Website findet man leider keine genauen Details zu den Preisen. Günstig ist diese Behandlung auf alle Fälle nicht, vor allem wenn man bedenkt, dass die in aller Regel nicht von den Krankenkassen übernommen wird.
Ich habe mich jetzt mit seinen Inhalten nicht direkt beschäftigt, aber in diesem Milieu haben wir das ja sehr oft, also dass gerade eine klassische Schulmedizin verteufelt wird. Und wenn man das Ganze dann noch rechts aufzuladen versucht, dann spricht man von der jüdischen Schulmedizin. Und in rechten Kreisen gibt es dann die neue germanische Heilkunde, die das dem entgegengesetzt. Wie gesagt, ich habe mich mit seinen Inhalten noch nicht beschäftigt, aber es hört sich verdächtig in diese Richtung an, dass ich eine Wissenschaftsfeindlichkeit gegenüber unserem Gesundheitssystem habe und dann Alternativen an den Markt bringe. Und da müssen Sie wahrscheinlich nicht mit mir als Rechtsextremismus-Experten sprechen, sondern mit Menschen aus dem Gesundheitswesen, wie gefährlich das ist. Aber ich glaube, dass da durchaus auch ein Risiko auf gesundheitlicher Ebene ist, wenn man solche Methoden empfiehlt.
Hat es schon immer so ein bisschen ineinander gegriffen, diese rechtsextremen Gedanken, Theorien und dann aber auch in diese Gesundheitsrichtung? Oder hat es erst mit der Corona-Pandemie angefangen?
Ich würde sagen, durch die Corona-Pandemie ist es sichtbarer geworden. Ein rechtsesoterisches Milieu gibt schon immer. Also gab es schon vor dem Hitlerfaschismus gab es rechte Esoterik. Und das zieht sich da auch durch. Aber ich würde sagen, durch die Pandemie ist das Milieu viel sichtbarer geworden. Und in der Pandemie sind auch verschiedene Milieus zusammengewachsen. Ich würde nicht sagen, dass alle Menschen, die in der Pandemie protestiert haben, ein geschlossen rechtsextremes Weltbild hat, sondern da sind die unterschiedlichsten Milieus auf die Straße gegangen. Aber Rechte konnten sich da bewegen wie Fische im Wasser. Also eine extreme Rechte versucht ja immer, jede Protestbewegung aufzuspringen. Sie versuchen es bei einer Umweltschutzbewegung, sie versuchen es bei einer Tierschutzbewegung. Im Regelfall sagen die Akteure, hey, uns geht's um Tierschutz, uns geht's um Umweltschutz. Mit Rechtsextremisten wollen wir nichts zu tun haben. Und in dieser Pandemie konnten die verschiedensten rechten Strömungen ja sich bewegen wie Fische im Wasser und waren dann anerkannter Teil davon. Und das können so Verschwörungsideologen sein, das können Reichsbürger sein, das können klassische Neonazis sein, die da mit waren. Und da sind die verschiedenen Ströme der extremen Rechten mit dem Milieu durchaus verschmolzen. Und das ist auch, was wir heute sehr oft bemerken. Und man spricht dann von einer Mosaikrechten. Also das ist nicht der klassische Neonazi oder der klassische Burschenschaftler. Also es sind die verschiedenen Milieus, die da Hand in Hand gehen.
Also hat die Pandemie dem auch ja ein bisschen Tor und Tür geöffnet, oder?
Ja, sie hat eine Tür für extrem rechte Ideologien geöffnet für ein gewisses Milieu.
Kann man, es wäre jetzt vielleicht eher die Frage für einen Psychologen, aber kann man das irgendwie erklären, warum die Leute genau dann offener waren für gewisse Ideologien oder Narrative?
Ich glaube, dass durchaus Krisen eine Chance für eine extreme Rechte sind. Also wenn es eine Verunsicherung gibt, dann kann das sehr gut auf fruchtbaren Boden fallen. Und das ist auch was, wo man zum Beispiel im Reichsbürgermilieu merkt, es müssen keine gesellschaftlichen Krisen sein, das können auch persönliche Krisen sein, wo Leute sehr anfällig für diese Erklärungsmuster machen. Da muss man nicht die Fehler bei sich suchen oder an der gesellschaftlichen Krise, sondern dann kann man ganz einfach Schuldige benennen. Und wenn ich nicht glaube, dass die Bundesrepublik ein demokratischer Staat ist, sondern eine GmbH, dann ist es natürlich einfacher zu erklären, warum meine Firma gerade scheitert.
Also es ist irgendwie auch ein bisschen das Suchen nach einfachen Lösungen für komplexe Probleme, oder?
Durchaus. Und das Gefährliche ist dann oftmals noch mit so einer klaren Feindzuschreibung, die dann oftmals gefährlich wird.
Ja, eine einfache Lösung verspricht ja auch der Glücksbringer-Kongress. Vielen Dank, Herr Rieder, dass Sie da waren und vielen Dank für den spannenden Einblick.
Danke für die Einladung.
Das Interview mit Florian Rieder ist an dieser Stelle zwar zu Ende, die Folge aber noch nicht. Denn wir haben auch mit Thomas Iglinski gesprochen und ihn unter anderem gefragt, was er zur Einstufung des Verfassungsschutzes von auf 1 sagt.
Also dass die österreichischen Verfassungsschützer auf 1 als Verdachtsfall eingeordnet haben, das ist mir bekannt. Dass es der deutsche Verfassungsschutz ist, ist mir neu.
Auf die Begründung im Verfassungsschutz reagierte er mit einem Lachen und erklärte, er habe solche Sendungen noch nie bei auf 1 gesehen und ihm sei unbekannt, dass dort so etwas ausgestrahlt werde. Auch zum Shop äußerte er sich. Wir haben nachgefragt, ob dort nicht mit der Angst der Menschen ein Geschäft gemacht werde.
Man muss unterscheiden zwischen Angst machen und aufklären und Vorsorge betreiben. Nehmen wir jetzt alleine mal die Situation in der Energieversorgung. Wir haben in diesem Jahr über 20.000 Eingriffe, manuelle Eingriffe von Technikern, die verhindern, dass es zu massiven Stromausfällen kommt. So viel wie nie zuvor. Und alle Experten der Energiewirtschaft sagen, es ist möglich, dass wir mal einen Stromausfall haben. Und wenn wir einen Stromausfall haben, dann möchte ich persönlich ein Stück weit vorgesorgt haben, damit es mir möglich ist, meine Kinder, meine Familie über den Zeitraum von mehreren Tagen auch weiterhin zu versorgen.
Ja, eine Vorsorge für etwaige Krisen ist auf jeden Fall berechtigt. Beim Sicherheitsregenschirm allerdings kann man, glaube ich, weniger von Krisen sprechen. Und da hakte dann tatsächlich auch Iglinski ein.
Es gibt manche Menschen, die übertreiben tatsächlich ein bisschen. Und ich bin auch ein absoluter Gegner von einer dauerhaften Empörungsbranche. Und möglicherweise gibt es auch tatsächlich ein paar Menschen da draußen, die mit der Angst, die geschürt wird, auch Geld verdienen.
Im weiteren Verlauf des Gesprächs kritisierte er auch Rieder und beklagte, dass solche Menschen wie er immer nur über und nie mit Menschen sprechen. Es sei außerdem nicht seine Art, Stimmung zu machen und die Leute dazu aufzufordern, sich mit Spaten und Schaufel zu bewaffnen und gegen Berlin oder München zu ziehen. Eine solche Aufforderung haben wir auch beim Glücksbringer-Kongress nicht erlebt. Und Iglinski zeigte sich auch zufrieden mit seiner Veranstaltung.
Wenn am Sonntagnachmittag so viele Menschen glücklich nach Hause fahren und ich so viele Rückmeldungen bekomme, dass es einzigartig war, wunderbar, großartig und was sie nicht alles geschrieben haben, dann weiß ich, ich habe wieder viel Gutes auf den Weg gebracht. Und jetzt bin ich auch motiviert, nächstes Jahr nochmal eins draufzusetzen und noch ein paar Menschen zu holen, die noch nie in Bad Aibling auf einer Bühne zu sehen waren.
Mit welchem Gefühl mein Kollege Michael Weiser und ich am Ende vom Glücksbringer-Kongress nach Hause gefahren sind, hört ihr dann in der zweiten Folge von Die andere Wahrheit zwischen Vernunft und Verschwörung.
Die andere Wahrheit zwischen Vernunft und Verschwörung. Ein OVB-Podcast mit Patricia Huber.